Radio Eiland. Das Radio für Ungelesene.
Die helle Seite des Mondes. Bernd E. Gengelbach. Gelesen von Mario Rote Frese. Nun sitze ich hier auf meinem Stuhl. Acht davon gibt es, aber die anderen sieben sind leer. Ich kann wieder nicht schlafen. Ich schaue in die schwarze Nacht. Endlos viele Sterne. Eine Milchstraße, die diesen Namen verdient, als könnte man sie anzapfen, direkt trinken. Um mich herum fast totale Stille. Alles arbeitet im Silent Mode. Eine Stille, die den Tinnitus praktisch herbeischreit. Eine Stille, die den Wahnsinn provoziert. Ja, den Wahnsinn, so nahe. Ich bin nicht allein. Obwohl ich nach unseren Definitionen natürlich allein bin. Draußen sind sie. Oder es. Überall. Vielleicht auch schon hier drin, durch die Schleuse. An den Schuhen vielleicht oder am Anzug. Ich habe sie erst wahrgenommen, als ich meine eigene Spezies verloren hatte. Vielleicht ist das eine Voraussetzung. Es baut sich langsam eine Form simpelster Kommunikation auf. Keine Sprache, sondern eine Art Gestik. Und das, obwohl ich Tausende, vielleicht Millionen von ihnen vernichtet habe. Ich denke, es ist wichtig, von diesen Ereignissen zu erzählen. Von der Tatsache, dass wir nicht allein sind, dass wir in einem endlosen Loop der Ereignisse leben. Auch wenn wir es nicht verstehen oder gar akzeptieren können oder wollen. Ich weiß nicht, ob mir jemand glauben wird. Es wird ohnehin schwierig. Ich sitze hier fest und habe keinerlei Kontakt nach Hause. Nach Hause. Wo ist das? Existiert das Zuhause noch? Vor dem Abriss der Verbindung bahnten sich auf der Erde mehrere Katastrophen an. Keine Ahnung, was daraus geworden ist. Ich kann die Erde ja nicht einmal sehen. Ich bin auf der falschen Seite des Mondes. Nun muss ich mich entscheiden, fliegen oder bleiben. Der Start verlief unproblematisch und unspektakulär. Eine lange Zigarre, die Feuer und Rauch spie und allein beim Start so viel CO2 erzeugte wie tausende Autos in einem Jahr. Der neue, sozusagen rauchfreie Antrieb durfte nicht auf der Erde erprobt werden. Man hatte nach kleineren Tests im Labor doch Angst bekommen. Letztlich basierte das neue System auf dem bekannten Gyro-Kreisel-Prinzip. Dem Erfinder des Antriebs war beim Training mit einer Spielzeugkugel, die die Handmuskulatur aufbauen sollte, eine alte und bekannte Gesetzmäßigkeit aufgefallen. Rotiert ein Objekt um seine Achse, behält dieses Objekt seine Lage bei und es kostet Kraft, diese Lage zu verändern. Deshalb können wir Fahrrad fahren. Er hat nun drei dieser Kreisel kombiniert. Einer steckt im nächsten. So dreht sich der innere Kreisel letztlich um drei Achsen. Auch das gab es schon. Neu war, dass man über eine komplizierte Mechanik den Durchmesser der rotierenden Kreisel ändern konnte. Dies und die extreme Steigerung der Rotationsgeschwindigkeit brachten den Durchbruch. Ab einem gewissen Punkt schwebte der Versuchsaufbau frei im Raum, so als hätte er keinerlei Masse mehr. Aber das Gegenteil war der Fall. Er stand im Raum, als wäre er festgeschweißt. Nur mit minimalen Geschwindigkeitsänderungen der einzelnen Kreisel konnte man ihn steuern. Er schwebte dann entlang der vorgegebenen Bahn und war durch nichts aufzuhalten. Bei seinen Experimenten steigerte er die Geschwindigkeit und die Masse dieser Kreisel immer weiter, bis eines Tages etwas Ungewöhnliches geschah. Die Umgebung um die Kreisel krümmte sich, wölbte sich um das Gerät, bis es verschwand. Bis es verschwand, als wäre nichts geschehen. Einige Wissenschaftler vermuteten, dass die Masse durch die extreme Rotation so groß geworden ist, dass sie den Raum gekrümmt hat. Kurze Zeit später wurden alle Experimente damit auf der Erde eingestellt und sogar verboten. Vielmehr wusste ich darüber nicht, außer dass man das Ding in Anlehnung an die Spielzeugkugel Toy Drive getauft hatte und dass die Erde nach neuesten Messungen 0,00000 Grad von ihrer Bahn abwich. Man ging aber von einer normalen Toleranz aus und dass die Sonne mit ihrer extremen Masse das wieder ausbügeln würde. Bei diesem Start waren wir zu dritt. An Bord befand sich ein Pilot, der unser Raumschiff fliegen und landen konnte, eine Wissenschaftlerin, die sich mit Experimenten auf dem Mond befassen sollte, und meine Wenigkeit. Ich war sozusagen der Schlosser an Bord und sollte den ersten Teil der Mondbasis allein vollenden, während die anderen zwei schon wieder auf dem Rückflug waren. Im zweiten und dritten Schritt würden dann insgesamt 8 Kosmo-, Astro- Taikonauten ankommen, um eine richtig große Station zu errichten. Meine Arbeit war damit getan, bis auf einen letzten Job. Ich sollte auf dem Rückflug das Toy Drive testen. Allein auf dem Mond. Mein privater Himmelskörper. Aber er bebt. Er zerbricht. Risse am Boden. Trotzdem Stille, die Luft fehlt. Ein Horrorfilm ohne Ton. Ich stehe im Freien ohne Raumanzug. Nur auf einem kleinen Teil, einem winzigen Rest des Mondes. So fliege ich durch das All. An mir kommen Teile der Erde vorbei. Häuser, Schiffe, Berge, ich will schreien. Habe aber keine Luft. So wie mein kleiner Brocken rotiert, ist es mal heiß und mal eiskalt, gleißend hell und total dunkel. Auch die Landung verlief einwandfrei. Die Anspannung war sehr groß. Es waren ja nun mehrere Jahrzehnte keine Menschen mehr auf dem Mond gewesen. Wir konnten das Trümmerfeld schon von weit oben sehen. Einige Raketen hatten vor uns schon Material gebracht und ziemlich punktgenau abgesetzt. Deutlich waren die dunklen Flecke des von Triebwerken verbrannten Untergrundes zu sehen. Geschmolzener Boden wie Glas, blankgefegt und vom Mondstaub befreit, zumindest vorübergehend. Unser Pilot steuerte uns im Tiefflug noch einige Male kreisförmig über das Areal, um den Staub zu entfernen und den Boden mit den heißen Abgasen zu befestigen. Das war Teil des Planes und sollte den Untergrund stabilisieren, damit wir die Station sicher aufbauen konnten. Dann setzte er sanft auf. Es war ein sehr eigenartiges Gefühl. Einerseits gab es wieder etwas Schwerkraft, was nach der Schwerelosigkeit im All angenehm war. Andererseits konnte ich eine Landung auf festem Untergrund, ein hell erleuchtetes Areal mit einer ungewöhnlichen, aber nicht unwirklichen Landschaft und der Tatsache, dass dies nicht auf der Erde stattfindet, nur schwer zusammenbringen. Mein Hirn wehrte sich mit all seinen bisherigen Erfahrungen gegen die Realität eines fremden Himmelskörpers. Sicher wäre das auf der anderen Seite, da, wo man die Erde sehen kann, einfacher zu verstehen gewesen. Und dann war da noch etwas. Eine unerklärliche Trauer. Als hätte man jemandem unsagbaren Schmerz zugefügt. Nun, fast 2 Jahre später, ist die Erde nur noch eine Erinnerung, eine Sehnsucht, ein Traum. Für die Kommunikation mit der Erde gab es ursprünglich einen Satelliten, der von China in eine geostationäre Bahn über unserem Landepunkt gebracht worden war. Es gab ab und an Störungen, die durch die Sonnenwinde und diverse Strahlungen verursacht wurden, aber grundsätzlich funktionierte das gut. Wir hatten zwar keinen direkten Sichtkontakt, aber wir hatten Kontakt. Kurz nach dem Start meiner beiden Mitreisenden sollte sich das ändern. Aber immer der Reihe nach. Nach der Landung verlangte unser Sicherheitsprotokoll, dass wir noch mehrere Stunden im Lander blieben. Das grenzte an Folter. Da waren wir jetzt schon einmal da, durften aber nicht aussteigen. Auch diese Zeit ging vorüber. Und so kam der große Augenblick. Wir wollten alle gleichzeitig auf den Mond springen. So kletterten wir also hinaus, hielten uns an den Stützen des Landers fest, zählten bis 3 und sprangen gleichzeitig ab. Ich rutschte auf dem verbrannten, glatten Boden aus und fiel vornüber hin. Das war zum Glück nicht schlimm, denn durch den Raumanzug war ich super gepolstert. Das Aufstehen ist etwas mühsam, aber wenn man den Dreh einmal raus hat, geht das ganz einfach. Ein kräftiger Stoß mit den Armen und schon steht man wieder senkrecht. Wir begannen planmäßig, das vor uns angekommene Material zu sichten. Danach markierten wir die Areale für die Station mit dem Habitat, das Lager und in größerer Entfernung die Notunterkunft. Letztere sollte am Rande unseres Kraters stehen und im Ernstfall ein Überleben sichern. Sollte also ein Meteoritenschauer die Station zerstören, gab es einen Plan B. Da der Abstand zur Station und aktuell auch zum Lander wichtig war, begannen wir also mit der Notunterkunft. Einmal aufgebaut, würde sie ein sehr geräumiges Zelt sein, denn im Ernstfall mussten hier ja 8 Personen leben können. Eine sehr ausgeklügelte Mechanik und die geringe Schwerkraft auf dem Mond entfalteten dieses Zelt fast von allein. Wir prüften die Schleusen und brachten die Vorräte und die Sauerstofferzeuger hinein. Der Innendruck würde dieses Quartier vollständig entfalten, sodass die Solarzellen auf der nun straffen Außenhaut genug Energie erzeugen konnten. Sie würden später die Batterien aufladen. Aktuell waren sie voll und so konnte die erste lange Mondnacht beginnen. Fast 15 Erdentage Dunkelheit, bis es endlich wieder hell wird. Dann ist ebenso lang das extreme Licht kaum zu ertragen. Kurz bevor es erstmals dunkel wurde, konnten wir endlich aus dem beengten Lander in die Notunterkunft umziehen. Offen gestanden war ich ziemlich ängstlich, als ich hier zum ersten Mal den Traumazug ablegte. Irgendwie fehlte die schützende Metallhülle des Landers. Dort war es zwar eng, aber ich fühlte mich sicher. Im Zelt erschien mir die Hülle zu schwach. Ein großer Irrtum, denn diese Außenhaut bestand aus vielen Lagen, die sich gegenseitig abdichten konnten und den Innenraum auch sehr gut isolierten. Jetzt hatten wir also unser erstes Zuhause auf dem Mond. Wenn man die Angst einmal abgelegt hat, ist es ein irres Gefühl, ohne den schweren Raumanzug federleicht von einem Ort zum nächsten zu springen. Ich musste mich sehr bremsen, um nicht permanent an der Decke zu kleben. Der Arbeitsweg war recht lang, aber unser Mondmobil, liebevoll Traktor genannt, brachte uns recht schnell morgens zur Landestelle und abends zurück. Morgens und abends. Wir hatten uns daran gewöhnt, 6 Stunden im Raumanzug zu verbringen, danach eine Pause und dann in der Notunterkunft Restarbeiten oder Experimente ohne Anzug. Einen Tag je Erdenwoche hatten wir frei. jeder an einem anderen Tag, damit immer mindestens zwei von uns arbeiten konnten. Dieser Sonntag war großartig. Zur Ruhe kommen, sich besinnen, Sterne anschauen. So viele Sterne, unfassbar. Ich wusste nicht, wo hier ein Gott wohnen sollte. Aber bei solch einer Schönheit musste es eigentlich irgendwo einen geben. Selbst in der dunklen Mondnacht konnte man hier Umrisse erkennen, beleuchtet von den Sternen, wie in einem Traum. Da war sie wieder. Eine riesige Erschütterung, die mich umwarf. Als ob jemand den Mond aus seiner Bahn gestoßen hat. Dann die Risse im Boden, ringsum Risse, alles zerfiel langsam wie in Zeitlupe. Trümmer der Erde mischten sich zwischen die Mondbrocken. Alles flog in die gleiche Richtung. Ich stand wieder dazwischen auf einem Mondrest ohne Raumanzug. Mir war wieder abwechselnd kalt und heiß, je nachdem, wie mein kleiner Mondrest rotierte. Aber ich hatte keinerlei Atemnot, trotz Vakuum. Ich konnte das alles wie ein Gast betrachten, ohne Gefahr. Anscheinend blieb ich trotz der Rotation immer von der Erde abgewandt. Sie war für mich nicht sichtbar. War sie überhaupt noch da? Nach solchen Träumen weckte mich meist der Pilot. Er konnte nicht schlafen, weil ich mit den Armen fuchtelte und Unsinn erzählte. Erst später, als ich allein war, konnte ich den Traum zu Ende träumen. Nun kam der Tag des Abschieds. Die beiden Mitbewohner meiner Mond-WG machten sich für ihren Heimflug bereit. Hier war alles vorbereitet. Das stabile Fundament des Habitats war gesetzt. Darauf würde ich dann mit Hilfe eines Krans noch zwei Etagen bauen. Das meiste davon sollte automatisch funktionieren und sich immer selbst entfalten, bevor es montiert werden konnte. Im Inneren würde ich dann eine kleine Gemüseplantage anlegen. Ein spezieller Bereich zur zusätzlichen Erzeugung von Sauerstoff aus Algen musste eingebaut und die Wände der einzelnen Räume aufgerichtet werden. Ich würde also viel Arbeit haben. Am meisten freute ich mich, wie schon in der Notunterkunft, auf den Moment nach der Dichteprüfung. Ich würde den Raumanzug ablegen und mich frei in diesem Gebäude bewegen können. Eine sehr schöne Vorstellung. Wir beluden also den ersten Lander mit viel Krimskrams. Mondgestein, Speicher mit Bildern und Daten sowie den bisher erzeugten Müll. Er sollte auf der Erde entsorgt werden, damit unser Mond sauber bleibt. Wir verabschiedeten uns in der Notunterkunft. Ich musste aus Sicherheitsgründen hierbleiben und durfte den Start nicht außen direkt verfolgen. Immerhin blieb das Fenster. Ein fast unsichtbarer Feuerstrahl stieß aus dem Heck des Landers. Sekunden nur. Wegen der geringen Schwerkraft beschleunigte er irre schnell und verschwand zwischen all den Sternen an meinem Mondhimmel. Unzählige, winzige Funken stoben am Boden seitlich auseinander. Ein Feuerwerk verbrennender Staubkörner. Wieder diese unglaubliche Trauer. Dieser Schmerz. Nun hatte ich ihn also, meinen eigenen Himmelskörper. Ich war das einzige menschliche Wesen auf dem Mond. In ein paar Stunden würde der Mondtag anbrechen. Ich hatte mir vorgenommen, einen Teil dieser Zeit mit meiner Lieblingsbeschäftigung zu verbringen. Ich ging also hinaus, setzte mich auf ein Rad des Traktors und schaute in die Sterne. Mir ist unklar, ob ihre Anzahl unendlich ist. Unzählbar ist sie auf jeden Fall. Keiner gleich dem nächsten. Große, kleine, verschiedene Farben, mit Schleier, mit Corona. Und das sind ja nur die Sterne, die Sonnen, vielleicht sogar nur die Sonnensysteme. Die die ganzen winzigen Planeten, die für meine Augen unsichtbar ihre Bahnen um diese Sonne ziehen, kommen dazu. Und dann noch ihre Monde. Unvorstellbar viele Himmelskörper. Plötzlich ein greller Blitz am Himmel. Leuchtend glühende Teile flogen auseinander. Rings um mich schlugen kleine Objekte ein. Meteoriten? Ich stieg in den Traktor, so schnell mir das im Raumanzug möglich war. Wenigstens etwas Schutz, dachte ich. Wegen der fehlenden Atmosphäre war keinerlei Geräusch zu hören. Nur die Vibrationen des Bodens bei jedem Einschlag konnte ich spüren. Überall zeigten kleine Staubfontänen die Treffer. Wieder diese Trauer, dieser Schmerz. Die Notunterkunft wurde getroffen. Ihre Kuppel sank nach unten, blieb dann aber auf halber Höhe stehen. Sicher hatte eine der speziellen Zwischenlagen das Deck schnell abgedichtet. Zuletzt fielen dann noch große Trümmerteile in einiger Entfernung auf den Boden. Ich konnte noch nicht erkennen, was es war, aber sie waren richtig groß. Ich versuchte vom Traktor aus die Kontrollstation der Erde zu erreichen. Ohne Erfolg. Vielleicht hatte die Relaisstation in der Notunterkunft einen Treffer bekommen. Ich wartete noch eine halbe Stunde im Traktor, dann lief ich vorsichtig zur Notunterkunft. Auf dem Weg sah ich es zum ersten Mal.